Die Frage ist, was wir mit der aktuellen Situation machen können, bis dieser bestimmte Tag, nämlich der 16. März 2022, endlich da sein wird.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Es wirkt aktuell so, als würde am 16. März 2022 eine neue Zeitrechnung beginnen. An diesem Tag wird zumindest nach heutigem Wissensstand die amerikanische Fed, die amerikanische Notenbank, an der Spitze Jay Powell die ersten Zinsschritte setzen. Und die Hauptfrage ist, und diese Diskussion wird in den nächsten Wochen, Monaten noch hochgespielt werden, wie viele Zinsschritte kommen in Summe auf uns zu? Zuerst waren noch die Überlegungen, 3 Zinsschritte zu setzen, und mittlerweile gibt es ja schon Wetten, Aussagen von großen Investmenthäusern, dass hier in der Größenordnung zwischen 7 bis 9 Zinsschritte alleine in diesem Jahr auf uns zukommen könnten. Aber schauen wir uns ganz kurz einmal an, was denn historisch bis jetzt so passiert ist, wenn wir zurückgehen bis in das Jahr 2000 und uns anschauen, wie viele Zinsschritte hat es da gegeben. Eine der längsten und intensivsten Zinsschrittperioden hat es gegeben zwischen 2004 und 2008. Damals hat man gesagt, dass das viel zu spät gekommen ist und deswegen die Immobilienblase und dann mit dem finalen Showdown Lehman-Pleite auf uns zugekommen ist. Und damals gab es zwischen 2004 und 2008 insgesamt 17 Zinsschritte in sehr kurzen Schritten. Und man kann auch sagen, dass quartalsweise jedes Mal, wenn die FED-Sitzung war, sind die Zinsen nach oben gegangen. Danach gab es eben die Rettungsaktion nach der Lehman-Pleite und nach dem Zusammenbrechen des Finanzsystems. Und dann hat die amerikanische Notenbank 2016 begonnen, Zinsschritte zu setzen. Am Anfang einen ersten Schritt und dann zeitlich etwas verzögert und dann wieder nach oben bis Mitte 2019. Das war dann doch sehr heftig und parallel dazu wollte die amerikanische Notenbank auch die Bilanz senken, Bilanz abbauen. Dazu kommen wir dann später. Und dann kam Covid. Und Auswertungen, Charts, die jetzt vorliegen, zeigen, dass hier der Markt mittlerweile eine viel aggressivere Zinspolitik erwartet, als die amerikanische Notenbank derzeit signalisiert, aber dafür nicht so lange so intensiv, sondern jetzt zu Beginn deutlich intensiver und dann auf einem höheren Level sollten sich die Zinsen hier einpendeln. Was heißt das jetzt für den Kapitalmarkt? Was heißt das für die Aktien? Als erstes reagieren auf diese Zinsschritte natürlich die Anleihenmärkte und dort speziell die langlaufenden Anleihen, weil die Notenbanken setzen im Normalfall die kurzfristigen Zinsen fest, die langlaufenden Zinsen, die preist dann der Kapitalmarkt ein, je nachdem wie die Erwartungen sind. Und gehen diese Zinsen, die langfristigen Zinsen auch nach oben, dann ist das für bestehende Anleihen nicht unbedingt so gut. Es ist natürlich immer die Frage, wer diese Anleihen hält. Es gibt solche Anleihenhalter, die sich abgesichert haben. Das heißt, sie halten eine Anleihenposition und haben Absicherungen, damit eben solche Zinssteigerungen ihnen die Kursverluste nicht zu sehr in den Büchern spüren lassen. Das kostet natürlich auch was. Es gibt andere, die haben die Anleihen in den Büchern, betrachten aber die aktuellen Kurse nicht, weil sie die Anleihen sowieso langfristig halten und somit die Anleihen mit 100 eingebucht sind. Also wirkt sich das unterschiedlich aus. Und an den Kapitalanlagemärkten, speziell an den Börsen, haben in den vergangenen Jahrzehnten, und wenn wir da zurückgehen, eine Grafik liegt hier vor, bis in die 1950er Jahre und uns anschauen, wie damals die Zinsen gehoben wurden und was parallel dazu große Indizes, zum Beispiel der Standard & Poor's Index, dazu gemacht hat, dann haben wir in den meisten Fällen neben steigenden Zinsen weiterhin steigende Aktienmärkte gehabt. Bis auf eine Phase, das war Anfang der 70er Jahre, zwischen 73 und 75, sind die Zinsen sehr, sehr schnell gestiegen und damals gab es eine sehr starke Korrektur auf den Aktienmärkten. Aber das ist so die einzige Situation in den letzten Jahrzehnten seit 1950, die wir hier sehen können. Das Spannende ist, die Zinsen gehen nach oben. Das ist grundsätzlich ein gutes Zeichen, dass es der Wirtschaft gut geht. Und wenn es der Wirtschaft gut geht, dann verträgt die Wirtschaft Zinssteigerungen. Das, wovor derzeit recht viele Analysten Angst haben, ist, dass weil die Inflation weiterhin sehr stark bleibt und nicht nur übergangsweise höher ist, dass die Notenbanken beginnen könnten, relativ schnell auch die Bilanz abzubauen. Und es gibt schon mittlerweile Stimmen von größeren Investmenthäusern, die sagen, die amerikanische Notenbank kalkuliert damit, dass wenn sie sehr aggressiv die Bilanz beginnen würden abzubauen, dass die großen Indizes bis zu 20-30% korrigieren könnten. Und das wäre aus meiner Sicht auch ein Riesenfehler, wenn sowohl die Liquiditätsunterstützung als auch die Zinsen als auch die Bilanz alles in einem Jahr, alles fast auf einmal den Märkten umgehängt wird. Das wäre heftig. Wir werden es natürlich sehen. Bei der Inflation ist so, dass die Notenbanken vor der Covid-Phase, also mitten in der Covid-Phase 2020, haben die Notenbanker begonnen zu erklären, dass sie nicht mehr nur die kurzfristigen Zinsen betrachten, sondern die Zinsen über eine längere Zeit ausgedehnt und für sie sind die Durchschnittszinsen wichtig. Jetzt haben wir sehr, sehr lange Zeit deutlich unter 2% Inflation gehabt und auch wenn wir jetzt nach der Covid-Öffnung kurzfristig eine höhere Inflation haben, im Durchschnitt sind wir immer noch sehr niedrig. Und darauf beginnen sich die Notenbanker einzuschießen, im Normalfall, dass sie sagen, auch wenn die Inflation nach oben geht, sie werden nicht so schnell und nicht so radikal reagieren, wie sie das früher gemacht hätten. Das war zumindest die Kommunikation im letzten Jahr. Und jetzt, in diesem Jahr, hat diese Kommunikation sich komplett geändert und plötzlich schaut es so aus, als würde 2022 alles auf uns zukommen. Zinsschritte und dann nicht nur ein Zinsschritt, sondern mehrere. Die Liquidität wird nicht mehr so locker den Märkten zur Verfügung gestellt. Und an dritter Stelle, dass die Bilanzverkürzung möglicherweise auch beginnen könnte. Das heißt, dass wir jetzt für mich als Anleger, einerseits ist die aggressive Mentalität der letzten Jahre, nämlich mit dieser Aussage buy the dip, jeden Rückschlag kann man blind kaufen, weil danach geht es sowieso wieder nach oben. Das ändert sich aktuell ein wenig und diese Hintergrundgeschichte, die an den Märkten erzählt wird, heißt nicht mehr buy the dip, sondern sell the strength. Das heißt, die Stärke des Marktes eher zu verkaufen, nicht mehr an den Tiefpunkten deutlich nachzufassen und immer aggressiv zu kaufen. Sehr langfristig gesehen kann man die Dips immer kaufen. Ich muss mir nur klarerweise auch bewusst sein, dass zwischenzeitlich eher seitwärts oder fallende Märkte auch auf uns zukommen können und nicht jeder Rückfall, nicht jeder Rücksetzer im Kapitalmarkt automatisch innerhalb von kürzester Zeit wieder positiv sich erholt, sondern dass ich doch eine längere Zeit auf meinen Positionen auf niedrigen Niveaus sitzen bleiben kann. Und das muss ich ganz klar in meine Strategie einbauen. Deswegen brauche ich kurzfristig die dementsprechende Liquidität, sowohl für Nachkäufe als auch um meinen Liquiditätsbedarf dementsprechend abhandeln zu können und nicht möglicherweise kurzfristige Verluste dann realisieren zu müssen. Die Inflation hat ein großer Banker in den letzten Tagen in einem Interview als Elefant im Porzellanladen bezeichnet und er hat es aufgetrennt, weil er gesagt hat, die Inflation müssen wir ganz klar aus zwei Blickwinkeln uns anschauen. Die eine Seite der Inflation ist temporär. Das sind die Covid-Probleme, das waren die Lieferkettenprobleme, das waren die Rohstoffpreise. Einfach eine sehr, sehr starke Nachfrage und zu wenig Angebot. Auf der anderen Seite sieht man, dass bei der Inflation auch dauerhafte, strukturelle Inflationsthemen auftauchen und die werden bleiben. Und eines davon ist die internationale, die globale Arbeitsteilung, das, was früher sehr stark gemacht wurde, dass alles billig zu Dumpingpreisen in Asien, in China produziert wurde, weil es auch billig war, dann nach Europa zu schippern. Diese Arbeitsteilungsmethode beginnt zu bröckeln. Dort gehen die Preise auch nach oben. Es ist nicht mehr so leicht, so schnell alles global zu transportieren. Und die Lagerhaltung geht nach oben. Das heißt, wenn die Unternehmen heute beginnen, höhere Lagerbestände aufzubauen, heißt es, dass sich das natürlich auf die Preise niederschlägt und damit werden Waren teurer. Das zweite Problem Europas ist die Demografie. Wir sehen, und das ist auch keine Überraschung, das haben wir schon öfters besprochen und sehen schon seit längerem, dass wir gerade bei den Arbeitern, bei den Facharbeitern einen sehr großen Mangel vor uns sehen. Und diesen Arbeitermangel werden wir von heute auf morgen auch nicht lösen können. Steigende Zinsen können diesen Facharbeitermangel auch nicht lösen. Mein Lieblingsbeispiel sind die Lkw-Fahrer. Man kann die nicht zu Zwangsarbeit vergattern. Man kann mit steigenden Zinsen auch die Lkw-Fahrer nicht dazu bringen, dass sie mehr zur Verfügung stehen. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass die gesamte grüne Transformation, die neuen Energiethemen, ESG, die Nachhaltigkeit, das kostet auch, weil hier auf der Energieseite die Preise nach oben gehen. Und somit bleibt Inflation auf jeden Fall in einem Bereich auch strukturell deutlich länger, als das so manche gern hätten. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch immer wieder dazu sagen, wenn Inflation da ist, heißt es, dass grundsätzlich unsere Wirtschaft ja wächst und sich entwickelt. Und in diesem Umfeld sind im Normalfall weiterhin sogenannte Value-Unternehmen, Value-Industriebereiche interessant. Unternehmen, die gesunde Geschäftsmodelle haben, die auch in solchen Phasen, ohne Schulden aufbauen zu müssen, ihre Geschäftsmodelle spielen können, Dividenden zahlen können und diese Drehung von Growth zu Value, wenn man das anschaut und auch hier über einen sehr, sehr langen Zeitraum das betrachtet, dann ist eigentlich noch nicht sehr viel passiert. Sehr, sehr lang waren es ähnlich wie in der Technologieblase Ende der 90er Jahre die Growth-Unternehmen ganz stark im Vordergrund. Die haben deutlich mehr Ergebnisse erreicht und haben viele große Indizes begonnen zu dominieren. Alleine, wenn wir uns das anschauen, ich glaube, ich habe sogar die Chartauswertung, die Grafik da, wie in Relation die Gewinne und die sogenannte Gewichtung der großen Technologieunternehmen und der Growth-Unternehmen im Standard & Poor's Index sich zusammengestellt hat. Wenn man das angeschaut hat, haben die Top 10 Aktien im Standard & Poor's Index in der Börsenkapitalisierung in der Spitze etwas mehr als 30% ausgemacht. Aber ihre Gewinne sind mittlerweile sehr stark zurückgekommen und im gesamten Index auf die letzten 12 Monate machen die Top 10 Unternehmen im Vergleich zur Börsenkapitalisierung keine 30% mehr aus, sondern sind deutlich abgesunken auf 25%, kommen von etwa 35% Gewinnanteil und sind jetzt bei 25%. Das heißt, die haben auch sehr, sehr stark im Bereich der Gewinne verloren. All die Unternehmen, die überschuldet sind, die kämpfen mit der aktuellen Lage deutlich mehr. Und es schaut so aus, als würde diese Rotation weiterhin zu den Value-Werten, zu den, sagen wir es, langweiligen, Dividendenzahlen deutlich stärker weitergehen, auch in diesem Jahr. Ja, was gibt es noch, was zu diesen Themen interessant ist? Man sagt, die Stimmungslage ist in den Märkten mittlerweile sehr negativ. Es gibt immer wieder Auswertungen, die zeigen, dass die Privatinvestoren angeblich deutlich negativer sind als die institutionellen Investoren. Und im letzten Jahr ist ja diese Frage aufgekommen, ob jetzt die Privatinvestoren eine größere Macht haben und eine deutlich wichtigere Gewichtung im Markt. Wenn wir die Stimmungslage nur anschauen, dann sieht es so aus, dass die Privatinvestoren im Moment stimmungstechnisch so tief sind, so sehr bearish sind, wie schon lange nicht mehr im Vergleich zum großen Index. Das heißt, dieses Sentiment ist sehr stark gefallen und speziell bei den Technologieaktien ist die Stimmung nicht besonders rosig. Angeführt wird diese Gruppe auch von einer Fondsmanagerin, die in den letzten 2-3 Jahren so als Star der neuen Generation gehypt wurde, Katie Wood, die sehr aggressiv überwiegend auf verschuldete Unternehmen, überwiegend auf Wachstumsunternehmen gesetzt hat, Kursprognosen rausgeworfen hat und natürlich sehr viele Junge ihr auch gefolgt sind. Ich kann mich noch erinnern, vor 1,5 Jahren hat einer in einem Interview gesagt, wenn Katie Wood sagt, ich soll von der Brücke springen, dann würde ich das machen. Die sind ihr blind gefolgt. Mittlerweile ist ihr ETF, sie hat so einen Wachstumstitel-ETF aufgelegt, ARK Innovation ETF kann man hier in Europa nicht kaufen, aber die Amerikaner sind darauf geflogen. Und in der Spitze hat doch dieser Fonds mittlerweile zuerst von unten nach oben eine Verdreifachung erreicht. In dieser Phase waren aber sehr wenige dabei, die reich geworden sind, weil einzelne waren ganz weit unten noch mit dabei. Und dann ist durch die Kommunikation auch von Katie Wood, sind sehr viele Kleinanleger dazugekommen, sehr viele haben hochgekauft, deswegen sind ja die Kurse auch hochgegangen. Und von der Spitze weg, das ist ungefähr seit März letzten Jahres, man kann sagen im letzten Jahr, hat dieser ARK Innovation Fonds etwa 60% verloren. Von oben nach unten waren also deutlich mehr betroffen, als wie in der ersten Welle von unten nach oben. Und die sind nicht besonders amused. Das Lustige ist, dass mittlerweile in so einer Phase, weil ja die Masse für neue Lösungen empfänglich ist, der Kapitalmarkt sofort darauf reagiert. Ich habe in den letzten Tagen gehört, dass hier ein sogenannter Short, Katie Wood Short Investmentfonds aufgelegt wurde. Das war das Running Gag, dass manche gesagt haben, alle Positionen, die Katie Wood hat, die muss man shorten. Und dafür ist dann extra ein Short-ETF aufgelegt worden. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das muss man dahingestellt lassen. Aber man sieht, wie der Kapitalmarkt funktioniert. Sobald irgendwo eine kritische Masse auftaucht, ein Bedarf da ist, wird dafür ein Produkt konzipiert. Und das ist immer wieder ein Gruß an jene Anleger, die sagen, naja, ein Produkt muss gut sein, wenn sogar die Finanzindustrie sich damit beschäftigt. Und sehr nüchtern gesagt, muss man klar feststellen, dass die Finanzindustrie für alles Produkte lanciert, die man verkaufen kann, weil die Leute da sind und kiloweise in Körben die Produkte wegschleppen mit den ganzen hohen Kosten. Naja, dann erfindet man solche Produkte oder lanciert solche Produkte, die dann verkauft werden. Was kann ich als Anleger, wenn ich besonnener bin mit der aktuellen Situation, machen? Wie wir immer wieder das hier besprechen, einerseits schaue ich natürlich nicht ohne Sorgen weiterhin in das Jahr 2022, aber bin grundsätzlich eher ein Optimist und das, was derzeit passiert, ist stückweit auch etwas Gesundes, weil die Märkte, die Stimmung, die Liquidität in den letzten 2 Jahren abartig in eine Richtung gewachsen ist, die wir so in dieser Form nicht hätten halten können. Und wir müssen zurück zu einer Normalität. Das bedeutet, wir brauchen weniger Liquidität in den Märkten. Das bedeutet, wir brauchen höhere Zinsen. Das bedeutet, dass natürlich jene Unternehmen, die nicht gesund sind und als Zombie-Unternehmen durch die Gegend geschleppt wurden, dass die ja möglicherweise in den nächsten Jahren Probleme bekommen und verschwinden werden. All jene Unternehmen, die gesund sind, die gute Geschäftsmodelle haben, die Cashflow generieren können, die nicht verschuldet sind, die haben die Möglichkeit, gute Ideen in so einer Phase aufzusammeln, aufzukaufen. Wenn Unternehmen in Schwierigkeiten kommen, dann hat es ja auch was Gutes, weil dann Unternehmen, die gesund sind und viel Kapital haben, sehr günstig gute Ideen sich einkaufen können. Und dieser Transformationsprozess wird weitergehen aus meiner Sicht. Und am Ende des Tages, egal wie viel Hoffnung in irgendeine Industriesparte hineingeredet wird, am Ende des Tages haben Gewinne, Kurse und gesunde Geschäftsmodelle einfach direkt etwas miteinander zu tun. Und es ist sinnvoll, die Portfolios immer wieder eher auf konservative Basisunternehmen, Value-Unternehmen aufzurichten und aufzubauen. Und in solchen Phasen kann man sich hinsetzen und sagen, okay, ich muss vielleicht da und dort rebalancen, wenn ich zu sehr in eine Richtung mich entfernt habe und von dieser Basis-Core- und Satellit-Strategie mich entfernt habe. Ich hoffe, dass ich heute als Wochenstart ein wenig die aktuelle Situation und diese neue Zeitrechnung erläutern konnte. Wir werden noch sehr viel davon hören. Man kann sicher in alle Kalender den 16. März, historischer Tag, sich eintragen und einrahmen, weil an diesem Tag wird dieser erste Schritt passieren. Und bis dahin wird sich das zuspitzen, so sehr, dass wir das dann fast schon nicht mehr hören können und hören wollen. In diesem Sinn, auch heute wieder einen angenehmen Wochenstart. Liebe Grüße, angenehme Gespräche und wir hören uns wieder morgen beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.